15. März 2025, 14.08 Uhr. Die Jahreszahl sagen wir jetzt mal lieber immer dazu, ne? Haben wir uns überlegt.
Ja, stimmt.
Weil wir jetzt neulich alte Folgen gehört haben und dann konnte man das Jahr gar nicht sofort einordnen. Und das kann ja in dieser sich ja doch recht rasant entwickelnden Welt dann doch vielleicht von Vorteil
sein. Ja, wenn wir noch 50 Jahre podcasten und Leute in der Vergangenheit dann die richtig, richtig alten Folgen hören.
Okay, stimmt. Aber bis dahin gibt's wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz, die dir diese Podcast-Folgen automatisch mit Uhrzeit und Datum und dir zusätzlich ein Hologramm von dieser Situation hier verschafft, die das Ganze quasi nachbildet, wie wir hier hocken in deinem neuen Zimmer. Ja, quasi ist ja eigentlich eine Rückkehr nach Hause so ein bisschen, oder?
Ja, stimmt. Das war ganz ursprünglich mein Zimmer.
Ja. Und wie ist es so, wieder in Anführungszeichen daheim zu sein?
Das ist schon immer gut. Das hat sich ein bisschen umgekehrt. So vorher, ja, letztes Jahr um die Zeit, war ich total ungern immer zu Hause. Also nicht, dass ich ungern zu Hause war an sich, aber ich wollte eigentlich immer los und wollte woanders hin, wollte irgendwie weg. Und jetzt ist es schon immer, freue ich mich schon immer die ganze Woche, auch auf das Wochenende, wenn ich wieder nach Hause komme. Liegt zum Großteil sicherlich auch einfach daran, dass ich dann halt nicht mehr allein bin, so. Aber trotzdem, es hat sich jetzt so viel, so schnell verändert, dass es trotzdem immer ganz cool ist, dass zumindest so zwei Tage in der Woche irgendwie noch alles so ist wie vorher.
Okay, verstehe. Also ist das schon nochmal auch ein Ankerpunkt für dich?
Ja.
Und ich meine, du fährst ja jeden Freitag, sitzt du 8 bis 10 Stunden, kann man sagen, wenn man Bus und alles dazu nimmt, sitzt du eigentlich vom gesamten Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag circa 20 Stunden in Zug, Bus und Bahn, um Zürich, Heimat, Zürich abzuwickeln, sage ich mal. Ja. Und du fährst gerne Zug, aber es ist ja dann immer dieselbe Strecke. Das ist ja schon auch komisch.
Ja, wobei es auch zu einem Ritual dann natürlich geworden ist. Ich kenne die Strecke in- und auswendig.
Ja. Was sind die Highlights auf dieser Strecke?
Ich mag tatsächlich, wenn man das kurze Stück zwischen Basel SBB und Basel Badischer Bahnhof, wenn man kurz vor Basel SBB ist, dann sieht man diese ganzen Reklamen in Basel und die sind irgendwie in so einer Steinmauer drin. Das finde ich ganz cool. So, ich finde es auch immer irgendwie, es hat was auf Frankfurt zuzufahren und praktisch diese Hochhauslinie zu sehen, auch weil es dort so eine Kurve gibt, wo der Zug so scharf in der Kurve ist, dass man praktisch die Spitze des Zuges sehen kann, wenn man aus dem Fenster guckt. Das finde ich auch mal. Muss man auf der richtigen Seite sitzen, aber ich weiß auch mittlerweile, welche Seite das ist. Muss ja auch zwei Fahrtrichtungswechsel mit einplanen. So. Und ich weiß, wo die Bahnbonusplätze sind. Ich weiß, welche Zugflotten eingesetzt werden auf der Strecke.
Gut, es gibt dann schon auch Sicherheit irgendwo so ein bisschen.
Ja.
Ist ja sonst dann doch immer Aufwand zu gucken, wo hält jetzt welcher Zug.
Ich weiß auch, wenn ich Sonntag zurückfahre, dass in 80% der Fälle der Zug in Basel gestoppt wird und nicht weiterfahren darf, weil er zu viel Verspätungen hat. Muss man da umsteigen. Ja, es hat auch was, immer die gleiche Strecke zu fahren.
Warum muss man umsteigen, wenn er zu viel Verspätung hat?
Weil die SBB, die Züge der Deutschen Bahn, die ich glaube mehr als 15 oder 20 Minuten Verspätung haben, werden in Basel gestoppt und dürfen nicht weiterfahren, weil sie sonst den Zeitplan durcheinander bringen. Und das ist halt wirklich sehr, sehr häufig der Fall.
Ist aber auch die völlige Demütigung.
Ja, schon.
So, ne? Also ich meine, kommst du hier als das Multimilliarden-Dollar-Land, Nachbarland, kommst du da so angerauscht mit deinen Zügen und dann kommen die Schweizer und sagen, nee,
ja.
Komm, steigt mal alle aus, kommt mal hier in unsere Züge rein, die Deutschen bringen uns hier wieder alles durcheinander.
Das ist halt auch immer so, wenn man durchfährt, dann ist ja in Basel Personalwechsel. Und das Schweizer Personal ist auch immer, man sieht wirklich, wie angepisst die sind, wenn halt wieder irgendwas verspätet ist, wenn wieder irgendwelche Wagen nicht funktionieren, wenn wieder irgendwas ausfällt und man merkt wirklich, dass sie das nicht gewohnt sind, das Personal. Das ist immer ganz lustig. Und auch die Durchsagen an den Bahnhöfen, wenn man in Basel umsteigt, wie oft wirklich man die Durchsage hört, Grund dafür ist ein Ereignis in Deutschland. Das ist die häufigste Durchsage, die es dort gibt.
Okay.
Okay. Ja.
Ja, und du hattest jetzt beim letzten Mal, Ich weiß jetzt nicht, letzte Woche müsste es gewesen sein, kannst mich ja gleich im Nachgang korrigieren, wenn das falsch war. Dann dahingehend, glaube ich, nochmal ein besonderes Einreiseerlebnis, welches du mir bisher gar nicht erzählt hast, was die Mami mir aber erzählt hat, dass es irgendwie so sehr spooky war, so dein Wiedereintritt in Deutschland war so sehr von Klischees begleitet, so ein
bisschen. Ja, was war da los? Ja, es war halt auch so ein Tag, wo ich bin ich habe jetzt eine Stunde früher aus, freitags immer, das heißt, ich kann immer einen früher zurücknehmen. Und der fährt dann nicht mehr durch, sondern ich steige in den Schweizer Intercity von Zürich nach Basel, steige in Basel um. Hm. Und als ich in Basel halt umgestiegen bin, habe ich direkt gesehen, ja, der ICE hat 40 Minuten Verspätung. Und dann waren es halt 50 und dann hieß es, ja, der Zug fällt aus. Und dann hieß es, alle Züge nach Deutschland fallen aus, weil auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Baden-Baden ist gesperrt, so. Mhm. Und dann war halt auch wieder dieses Grund dafür, ist ein Ereignis in Deutschland, man wusste nicht so wirklich, was ist. In alle anderen Richtungen fuhren auch die Züge, aber alle Züge nach Deutschland fuhren nicht, also ab Basel SBB ging eigentlich nichts mehr. Ab Basel Badischer Bahnhof ging eigentlich nichts mehr. Und dann habe ich mich halt in Basel dann wusste dann, okay, da stand voraussichtlich bis 16 Uhr und es war irgendwie 13 Uhr oder so, das heißt, ich habe mich dann in Basel, das ist das Coole, der Basel SBB hat richtig coole Cafés im Bahnhof. Richtig, richtig coole. Ja. Eine rein vegane Bäckerei, ui, wo man so richtig viele Gebäck und Plunder und Kuchen und so hat und alles ist vegan. Ja. Da habe ich mich dann halt reingesetzt und habe halt da gearbeitet bis 16 Uhr. Und dann,
du hast gehofft, dass es noch länger dauert.
Ich wollte ja schon, ich meine, ab Basel sind es ja nochmal 5 Stunden. Ich wollte ja auch klar, schon auch nach Hause eigentlich. Und wir wollten eigentlich auch podcasten an dem Abend, aber es wurde dann zu spät. Ja, das heißt, kurz nach 16 Uhr ging es dann weiter und ich setze mich halt wirklich in diesen ICE, auf die Bahnbonusplätze, auf so einen Zweier und schräg gegenüber ist halt so ein Vierer, pack gerade meinen Laptop auf und plötzlich sitzt da halt jemand, der davon spricht, wie verweichlicht und degeneriert das deutsche Volk doch sei und von den Volksverrätern beim ARD und beim ZDF, die Menschen in Schach halten, damit sie nicht aufwachen. Und ich war 2 Minuten in Deutschland mit dem Zug gerade und dann geht das los. Auch genau in dem Moment, wo man über die Grenze fährt, geht das Internet nicht mehr. Und das waren irgendwie alles so geballt in so 30 Minuten, wo man sich so denkt, okay, bin zu Hause.
I'm back at home. Ja, I'm back at home. Ja. Ja, wir haben in der letzten Woche die Situation gehabt, dass wir relativ kurz nur gepodcastet haben. Ich weiß gar nicht mehr warum. Also wir hatten nicht so eine Open-End-Situation, wie wir sonst hatten. Ich weiß gar nicht. Irgendein Anschlusstermin lag an. Und auch heute ist ja eine ähnliche Situation, denn ungefähr einer Dreiviertelstunde holt Opa dich ab und dann wollt ihr gemeinsam die Konferenz gucken. Mhm. Ja, bevor du heute Abend dann nochmal einen wichtigen Termin hast, wollen wir über den Termin heute Abend sprechen oder wollen wir vielleicht erstmal im Rückblick noch aufschließen? Ich weiß nicht, gab es noch Themen, die wir jetzt irgendwie so unterschlagen haben, so aus den letzten Wochen? Bestand dein Leben aus mehr als Lernen?
Naja, also wir haben beim letzten Mal über die Prüfungen gesprochen. Ich war noch bei der Prüfungseinsicht, wo ich mir mal angeguckt habe, was genau, wo ich genau die Punkte geholt habe und wo ich weniger Punkte geholt habe, um vielleicht aus der Zukunft irgendwie, für die Zukunft da ein bisschen daraus zu lernen. Und ansonsten, Lernen war ein Punkt. Und wir hatten ja die beiden Termine über München, im BR haben wir schon gesprochen, wir waren ja auch noch beim Nachtcafé. Mhm. Und ansonsten, neben dem Lernen, habe ich auch relativ viel mich vorbereitet für das Auswahlseminar der Studienstiftung.
Ja.
Ich würde sagen, es war sogar so in dieser Woche so ungefähr 50-50. Also, ich habe viele Übungszettel auch noch gar nicht gemacht, weil ich jetzt erstmal nächste Woche ist das Auswahlseminar, weil ich jetzt mich erstmal dann darauf vorbereite und dann halt danach eher ein bisschen nachhole, vielleicht. Mhm.
Ja, ist denn der Nachtcafé-Termin ein Termin, wo du sagst, ach, über den würde ich schon gerne nochmal ein bisschen sprechen, da würde ich nochmal ein bisschen gerne was erzählen, oder sollen sich die Leute das einfach auf YouTube den Auftritt selbst anschauen, oder wie würdest du, gibt's da von dir noch einen Blick hinter die Kulissen?
Hinter die Kulissen?
Ja, oder irgendwas, was du in dem Kontext sagen möchtest, dass wir ja jetzt, wenn wir so den klassischen Verlauf der Wochenrückblicke durchgehen, dann picken wir uns ja eigentlich immer die Sachen raus, wo irgendwas anlag. Und ich kann mich eigentlich nur an den Termin beim Bayerischen Rundfunk und an SWR Nachtcafé erinnern.
Ja. Naja, Nachtcafé war ja schon so ein bisschen, also wenn man die beiden Termine mal vergleicht, dann war Bayerischer Rundfunk schon sehr, sehr viel mehr Heimspiel sozusagen, rein thematisch. Wo ich mich natürlich thematisch auch, ich weiß nicht, man kann sich, hört euch ruhig beides mal an und achtet rein, ich weiß nicht, kommunikativ vielleicht mal drauf, dass es schon so ist, dass ich beim Nachtcafé, like, natürlich, ich hatte den Bezug zum Thema, und trotzdem war es irgendwie manchmal ein bisschen seltsam, weil ich das Gefühl hatte, so dass wir sind irgendwie in der Runde sehr herausgestochen. Wir hatten eine deutlich andere Geschichte irgendwie als alle anderen.
Ja.
Und das war echt, das war irgendwie lustig. Also es ist ja, wir haben da total gut hingepasst, weil es ist ja wichtig, dass man auf dieses Thema auch alle möglichen Perspektiven hat, von aktiven Leuten, aber auch von, ich sag mal, dem Drumherum, was ich ja beim Fußball eigentlich das Interessanteste finde. Aber trotzdem war es halt irgendwie ironisch, dass ich praktisch auftrete in einer Talkshow mit lauter ProfisportlerInnen, wo es so um das Thema Sport ging. Weil so rein aus der aktiven Perspektive, ja, ist das ja eigentlich überhaupt nicht mein Thema. Und es ist natürlich der Rahmen für unsere Geschichte. Und ich hatte ja doch, wie gesagt, hört euch an, ich hatte auch viel dazu zu sagen zum Thema, aber halt ganz auf ganz, ganz, ganz anderen Ebene als alle anderen.
Hm. Was natürlich auch völlig logisch ist, weil ich meine, unter anderem Winfried Schäfer zum Beispiel, absolute Trainerlegende, saß quasi neben uns oder war Teil dieser Runde, und viele andere Menschen, die dann entweder wirklich auch namentlich sehr bekannt waren oder, wenn sie namentlich nicht so bekannt waren, einfach ihre Geschichte wirklich außergewöhnlich war. Das gab es schon ja auch, aber alle stachen heraus, eigentlich weil sie zu irgendeinem Zeitpunkt sportlich aktiv etwas sehr Herausragendes geleistet haben. Außer wir. Wir irgendwie sind ein bisschen durch die Gegend gefahren. Das ist mir auch aufgefallen, irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja, aber ansonsten sehr netter Termin. Mhm. Michael Steinbrecher, der Moderator, toller Typ irgendwie.
Ja.
Finde ich, hat das sehr, ich will gar nicht sagen, sehr gut gemanagt. Ich denke mal, dass der wirklich auch menschlich einfach so ist, wie er ist, und sich dadurch leichter tut. Aber es war sehr, sehr angenehm insgesamt, ja. Hast du von dem Tag noch ein bisschen was mitgenommen?
Ich habe halt bei den Geschichten der anderen, ich kannte von den anderen ja niemanden vorher. Mhm. Das heißt, ich habe die praktisch eigentlich alle kennengelernt, beziehungsweise ihre, deren Geschichten erst neu gehört. Und das war natürlich schon interessant.
Mhm. Ja, aber wir wollen ja wahrscheinlich nicht zu viel spoilern, oder?
Nee, ihr sollt euch ja das Ding anhören,
ja,
deswegen,
ja.
Oder angucken, deswegen.
Genau, da kannst du das ja gegebenenfalls einfach mit in der Beschreibung verlinken, ja. Und dann gucken wir weiter. Ja, was liegt jetzt noch an? So in naher Zukunft?
Also, heute und morgen definitiv Vorbereitung weiter für das Auswahlseminar der Studienstiftung. Und dann jetzt die Woche in Zürich werde ich mal gucken, wie ich so die Aufteilung mache zwischen Lernen und Seminarvorbereitung. Aber das steht jetzt schon bis nächstes Wochenende erstmal im Fokus.
Ja, denn die gute Nachricht wäre, wenn man gute Nachrichten in dieser dann doch turbulenten Zeit überhaupt zu verkünden hat, dass sich bei uns eventuell jetzt dann doch eine Situation ergibt. Wir hatten das ja ein paar Mal angesprochen, dass wir irgendwie noch so gar nicht so wissen, wie kriegen wir das überhaupt also alles auch finanziert, so mit deinem Studium, Zürich und so weiter. Und es kamen ja dann auch ganz, ganz viele liebe Angebote, uns zu unterstützen. Aber dass wir jetzt vielleicht dann doch eine Situation schaffen, die zumindest deine Mietkosten in vollem Umfang so in etwa decken wird, resultierend aus einem neuen Job, den ich antreten werde, aber auch, dass es bei dir hinsichtlich des Stipendiums jetzt in die entscheidende Phase geht. Mhm. Ja. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie das so abgelaufen ist bisher und oder einfach mal so eine Art Status-Update geben?
Ja, also das geht zurück auf letztes Jahr im Sommer, und da habe ich da ja mein Abitur gemacht. Gibt es auch noch eine Radio-Rebell-Folge zu. Und da ist es eben so, dass jede Schule in Deutschland pro 50 AbiturientInnen, glaube ich, eine Person vorschlagen kann für dieses Stipendium oder zwei, ich weiß gar nicht genau. Und meine Schule, die Albert-Schweitzer Schule in Kassel, hat mich für das Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen. Das ist so das größte Begabtenförderwerk in Deutschland und das einzige, das halt politisch und konfessionell neutral ist. Also es gibt ja diese parteinahen Stiftungen, die Stipendien vergeben. Es gibt die religiösen Stiftungen, die Stipendien vergeben. Es gibt die, wirtschaftsnahe Stiftungen. Und das ist halt die einzige, die neutral ist.
Deswegen war das auch der Hauptgrund, warum du von vornherein immer auf die gesetzt hast so? Also ich meine, wir haben uns ja sehr, sehr häufig so auch über das Thema unterhalten, wie schwierig das wird, wie wir das alles finanziert bekommen, wenn jetzt gar nichts passieren würde. Und du hast eigentlich immer auf dieses Stipendium ja so ein bisschen gesetzt, obwohl es andere Möglichkeiten gibt. Das heißt, auch da war wieder so dieser Aspekt, dass du sagst, das will ich nicht, oder?
Naja, wenn man mal guckt, was dort für mich in Frage kommt, dann die ganzen praktisch konfessionsgebundenen begabten Förderwerke passen nicht wirklich, weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, sind da einfach Differenzen in den Überzeugungen, so. Und die parteinahen, da gibt es sicherlich einige, die von den Grundüberzeugungen, von den Werten her passen würden. Aber ich insgesamt finde ich es natürlich doch vom Grundgedanken am schönsten, niemandem verpflichtet zu sein, außer der gesamten Gesellschaft und den eigenen Werten. So. Und natürlich gehst du keine verbindlichen Verpflichtungen ein, wenn du so ein Stipendium bekommst, aber ich finde schon eine ethische Verpflichtung, dass man tatsächlich auch, wenn man sich das Leitbild der Stiftung durchliest und man empfängt von denen Geld, weil sie in einen investieren, weil sie daran vertrauen, dass du tatsächlich mit dem Geld, was sie dir gibst, auch deren Werte trägst und ihnen zur Geltung verhilft in der Gesellschaft, dann sehe ich auch die Verantwortung, das zu tun. So, das ist der Deal eines Stipendiums, so sehe ich das zumindest. Und bei der Studienstiftung des deutschen Volkes ist es eben so, dass dort tatsächlich das Leitbild letztlich nur sagt, wir fördern Menschen, von denen herausragende Leistungen im Dienste der Allgemeinheit zu erwarten sind. Und da habe ich mich wiedergefunden.
Ja, schön und umfassend, kompakt und kurz beschrieben. Und da ist quasi der Prozess, also nachdem du vorgeschlagen wurdest, wie ging danach der Prozess dann quasi insgesamt weiter?
Ich habe dann Post bekommen, wo Zugangsdaten drauf waren und Dinge drauf standen, die ich praktisch liefern soll. Und es war einmal ein Empfehlungsschreiben vom Tutor, also praktisch von der Schule, die mich vorgeschlagen hat. Das war natürlich nicht meine Aufgabe, sondern dann die Aufgabe des Tutors. Aber auch, das war meine Aufgabe, ich habe einen Bogen bekommen, praktisch einen Fragebogen, einen relativ ausführlichen, den ich ausfüllen sollte. Sowohl mit persönlichen Daten zur Biografie, aber auch einige einfach allgemein gehaltene Fragen zum Lebenslauf. So, was waren so deine Vorbilder? Welches biografische Ereignis hat dich besonders geprägt? Wo hast du im letzten Jahr deine Zeit außerhalb der Schule rein investiert? Solche Fragen. Was möchtest du uns insgesamt noch an Lebenssituationen oder Umständen mitteilen, die irgendwie eine Auswirkung auf deine Biografie hatten, sowas. Das war halt dieser Fragebogen, den man ausfüllen sollte. Und dann einen dreiseitigen ausformulierten Lebenslauf, maximal dreiseitigen ausformulierten Lebenslauf. Das war das, was ich einreichen musste. Und da habe ich auch schon sehr viel Zeit rein investiert, weil ich das Stipendium echt haben möchte. Und deswegen habe ich da entschieden, das sehr ausführlich zu machen und dort mich detailliert mit zu beschäftigen, was ich da reinschreiben möchte.
Okay. Und die nächste Phase? Oder ist dann jetzt quasi die Rückmeldung oder jetzt die Einladung zum Termin schon die Reaktion auf diesen Lebenslauf?
Na, ich habe die Unterlagen dann eingereicht und dann kam irgendwann dann die Mail, wo dann praktisch es hieß, zu dem und dem Auswahlseminar werde ich eingeladen. Und dann habe ich gestern jetzt nochmal eine Mail bekommen, wo die Jurymitglieder draufstehen, die mir zugeteilt werden und meine Zeitslots, in denen ich dran bin.
Wann bist du dran?
Man ist ja insgesamt zweimal dran mit Einzelgesprächen, mit zwei Jurymitgliedern. Dann hat man einmal eine eigene Präsentation und dann ist man bei den fünf anderen Präsentationen, die in deiner Gruppe gehalten werden, beteiligt man sich an der Diskussion. Also insgesamt sind es 8 Termine.
Okay. Und das ist aber alles online?
Ja. Also es gibt verschiedene, diese Auswahlseminare werden sowohl vor Ort als auch online abgehalten. Ich war mir gar nicht sicher, was mir lieber wäre am Anfang. Auf der einen Seite bin ich allein vom Auftritt wäre es, glaube ich, ein deutlicher Vorteil für mich gewesen, es in Präsenz zu machen, weil die Präsentation wäre definitiv besser geworden in Präsenz und auch die Auswahlgespräche wären wahrscheinlich überzeugender in Präsenz. Andererseits, so muss ich keine Maske tragen, so muss ich mich nicht um Nachteilsausgleich bezüglich Einzelzimmer kümmern, also hat auch Vorteile, denke ich mal. Und lag wahrscheinlich vor allem daran, dass sie wahrscheinlich mein Lebensmodell nicht so ganz verstanden haben, weil sie versuchen, das Seminar möglichst in der Nähe des Wohnorts abzuhalten. Und ich habe da zwar hingeschrieben, ja, meine Studienadresse ist Zürich, meine Zweitadresse offiziell ist Kassel, aber ich habe auch dazu geschrieben, dass eigentlich Kassel die Korrespondenzadresse sein sollte, an die die Sachen geschickt werden sollten und eigentlich die eigentliche Erstadresse ist so, aber das ist wahrscheinlich auch schwer zu verstehen.
Das hat also nicht so gut geklappt. Nee. Ja. Ja, und wie kann man sich so ein Seminar dann jetzt vorstellen? Das ist, oder anders, zunächst vielleicht nochmal, auf diesem Seminar fällt dann aber auch die Entscheidung? Oder ja. Ist das nur ein weiterer Schritt quasi?
Da fällt die Entscheidung.
Das heißt, du kommst aus diesem Seminar raus und weißt dann?
Nee, die beraten sich dann danach eine Woche, glaube ich.
Ach so, okay. Ja. Okay.
Aber okay. Da wird die Entscheidung getroffen und das Seminar, also setzt sich zusammen, es funktioniert nach so einem Punktesystem. Jedes Jurymitglied, mit dem du ein Gespräch führst, kann dir eine Punktzahl geben und du brauchst eine bestimmte Mindestpunktzahl, um sicher weiter zu sein. Und wenn du in einem bestimmten Bereich bist, dann wird dann nochmal ausführlicher darüber diskutiert, ob man jetzt aufgenommen wird oder nicht. Insgesamt werden aber meistens nur so 15-20% der TeilnehmerInnen eines Seminars aufgenommen.
Also das ist eine natürliche Grenze oder das ergibt sich
aus dem Prozess? Das ergibt sich. Sie könnten auch alle aufnehmen oder niemanden, aber
okay.
In der Regel sind es ungefähr 20% maximal eigentlich.
Okay. Aber wofür man konkret die Punkte bekommt, weiß man eigentlich gar nicht? Oder gibt es da eine Art einsehbares
Bewertungsschema? Weiß, man hat diese 3 Termine, 2 Einzelgespräche mit 2 Jurymitgliedern und ein Gruppengespräch praktisch, wo man einen Vortrag hält, eine Diskussion moderiert und sich an den Diskussionen der anderen beteiligt. Und das ist ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also insgesamt 2 Drittel allein sind diese Auswahlgespräche und ein Drittel ist Präsentation, Moderation und Diskussion. Aber eine Rückmeldung kriegt man nicht. Man kriegt nur aufgenommen oder nicht aufgenommen.
Okay. Okay. Und also ich mache mir ja wenig Gedanken, was deine Situation angeht, wenn du was vortragen oder sonst muss. Aber die Beteiligung an anderen Diskussionsrunden, das kann ja schon etwas sein, was vielleicht auch schwierig wird, oder?
Ich stelle mir das auch schwierig vor, auch je nachdem, wie sie es moderieren. Also ich werde meine Diskussionsrunde so moderieren, dass kein Chaos ausbricht, es so läuft, dass praktisch Leute sich, dass die Lautesten sozusagen auch am meisten Redezeit haben. Darauf werde ich den Fokus legen. Ich hoffe, dass das die anderen auch so machen. Andernfalls finde ich es extrem unangenehm, Menschen ständig unterbrechen zu müssen. Um praktisch überhaupt etwas sagen zu können. Ich hoffe, dass
Es gibt keine konkreten, aber es gibt auch bestimmt konkrete Umgangsformeln, die klar kommuniziert werden für die Diskussion.
Nein, die Moderation, also wie die Person die eigene Diskussion moderiert, ist Teil der Bepunktung. Also es ist allein deine Aufgabe zu entscheiden, wie deine Diskussion abläuft.
Ah, okay. Okay. Das ist ja jetzt auch nichts, was du schon häufig gemacht hast, oder?
Nee.
Aber das traust du dir zu, oder?
Ich werde mir ein System überlegen, wie ich das konkret mache, aber ich denke, das könnte ich schon schaffen.
Weil es könnte ja auch sein, dass da andere Kandidaten, die anderen, die da sitzen, die sehen dich dann so als konkreten Konkurrenten oder Mitbewerber?
Oder eigentlich müssen sie es schon, nicht, weil es ja...
Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten sie es nicht, aber glaubst du, es besteht die Gefahr, dass viele Kandidaten von ihrem Ehrgeiz getrieben auch... versuchen, die Vorträge oder die Diskussionen ins Wanken zu bringen oder den Moderator aus dem Konzept oder ähnliches oder also den Fokus drauf setzen, andere in ihrer Rolle schwach aussehen
zu lassen. Ich denke mal sehr, dass das eher zum Nachteil dieser Personen ausfallen würde.
Ja? So. Also ja. Das glaubst du, dass das schon so dieses Werte, so ein Wertekanon dort mit eine entscheidende Rolle spielt?
Ja, ich meine natürlich kann man bei einer Diskussion einen provokativ auftreten. Das ist, finde ich, auch eigentlich sogar ganz, also würde ich persönlich positiv bewerten, wenn es, ne, sich in einem gewissen Rahmen verhält. Aber wenn man in einer Diskussion mal bewusst Dinge überspitzt, wenn man merkt, okay, es geht total einseitig in eine Richtung und ich muss jetzt irgendwie mal ein Gegengewicht setzen, also drücke ich etwas vielleicht noch ein bisschen radikaler aus, als ich es eigentlich meine, finde ich das legitim. Aber es darf halt kein Trollen werden, so, dann, ja.
Okay, das war ein schmaler Grat, glaube ich.
Ja.
Ja, das ist ein schmaler Grat, aber du traust dir das für dich so auf jeden Fall zu.
Denke ja.
Ja, okay.
Gut, ich bin natürlich gespannt, was da für andere Personen kommen und was deren Vorträge sind und was sie uns dann diskutieren lassen. Also es gibt schon Themen, bei denen ich auch sehr, bei denen auch ja. ich aufpassen muss, dass es nicht mit mir durchgeht, so, aber ja.
Vielleicht kommt ja jemand mit dem Thema Kernfusion, wie wir in 5 Jahren zum Weltmarktführer
werden. Das wäre aber ein Heimspiel. Das wäre das größte Geschenk überhaupt.
F.M. aus. das wäre ja, ja, also gut, die können ja thematisch wirklich, da kann das ja sehr bunt werden.
Man kann sich das Thema prinzipiell frei aussuchen. Es muss halt ein Thema sein, wo erstens keine umfangreiche Vorbildung nötig ist, um mitzudiskutieren. Also meine Idee war ja anfangs, ein extrem wissenschaftliches Thema zu nehmen, wie zum Beispiel Kernfusion. Aber die Personen können sich ja nicht wirklich darauf vorbereiten. So, und die Diskussion wird langweilig, wenn niemand das genug Wissen hat, um anständig mitdiskutieren zu können. So, dann ist das dem Niveau nicht dienlich. Das heißt, es sollte irgendein Thema sein, über das die meisten auch so schon mal nachgedacht haben, zu dem man irgendwie eine Meinung hat, von dem man schon mal gehört hat. Und es sollte halt ein Thema sein, das diskutierbar ist aus verschiedenen Perspektiven, das nicht total eindeutig ist, wo sich alle mit gesundem Menschenverstand denken. So. Und das sind die Anforderungen an das Thema, aber welches, also wahrscheinlich ein gesellschaftliches, politisches Thema, aber was genau, das ist allen, steht allen frei.
Und du hast für dich schon ein Thema, oder?
Ja, ich werde darüber sprechen, wie, also es ist schwer zu erklären, es ist ein kompliziertes System, was ich mir aufgebaut habe. Aber
ist das denn gut, wenn das schwer zu erklären ist?
Ja, definitiv. Ich habe da sehr genau drüber nachgedacht, wie ich das am besten aufbaue. Und ich werde sprechen über die Zukunft der Inklusion. Und zwar speziell beeinflusst auf der einen Seite durch technologischen Fortschritt, wie zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir in wenigen Jahren Bluttests bekommen könnten, die Autismus diagnostizieren könnten, vor der Geburt. Und auf der einen Seite durch den politischen Rechtsruck, der überall auf der Welt stattfindet. Und möchte dann praktisch sowohl eine dystopische mögliche Entwicklung zeigen und ganz konkret vor der warnen, auch auf Basis von Statistiken, Zitaten, Fakten, die ich habe, sprich vor allem den Fokus auch darauf legen, dass es gar nicht unbedingt eine Gerechtigkeitsfrage nur ist, sondern dass es auch eine Gefahr für die Zukunft der Menschheit ist, wenn wir uns kognitiv verarmen, indem wir praktisch unsere Vielfalt systematisch bewusst reduzieren. Ja, das ist tödlich für eine Spezies. Das kann dazu führen, dass wir vor uns hindümpeln und keine neuen Fortschritte mehr erzielen. Und das ist praktisch soll so ein bisschen der Fokus der Präsentation sein. Und gleichzeitig sehe ich eben die Gefahr, dass diese Technologien dann so missbraucht werden, beispielsweise von der aktuellen US-Regierung, dass wir wirklich in eine kognitive Einöde steuern. Und diese Gefahr möchte ich hervorheben und dann eben auch einen Lösungsvorschlag am Ende präsentieren, der relativ radikal ist, aber den ich dann zur Diskussion freigebe. So, das wird.
Aber den kannst du noch nicht spoilern.
Nee,
das ginge nicht. Okay. Ja, wir sind sehr gespannt. Oder ich bin sehr gespannt und auch sehr angespannt, ehrlicherweise, denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass das alles klappt, so zielstrebig du da auch hinarbeitest und so sehr ich auch weiß, dass es nicht den Hauch einer Möglichkeit gibt, dass ich dir da in irgendeiner Art und Weise auch irgendwo auch nur einen Prozentpunkt mehr an Ergebnis rausholen kann. Das ist einerseits ein sehr gutes Gefühl, sich da so in dieser Hinsicht voll auf dich verlassen zu können. Aber andererseits trotzdem natürlich etwas, was mit einer gewissen Machtlosigkeit hier so einhergeht. Ne?
ich finde es halt auch, um ehrlich zu sein, wir wären eigentlich so ein, ich glaube, das Format ist sehr gut, um herauszufinden tatsächlich, ob Leute zu diesem Leitbild der Studienstiftung passen. Aber rein vom Komfortfaktor wäre mir auch ein Aufnahmetest deutlich lieber, weil ich da wüsste, es liegt an mir. Wenn ich nicht genug Punkte kriege, dann habe ich nicht genug gemacht, so. Aber hier ist es halt so, ich kann alles perfekt machen, überhaupt keine Fehler machen, aber irgendwem gefällt irgendwas nicht, irgendwer judged vielleicht irgendwas an meiner Biografie, irgendjemandem gefällt was an meinem Lebensmodell nicht oder an meinen Einstellungen und ich erfahre es nie, aber werde halt nicht aufgenommen, so. Und das finde ich sehr undurchsichtig und nicht so richtig transparent, aber
und das ja. Ist so, sowas ist etwas, was dir grundsätzlich aber eher Sorgen bereitet, beziehungsweise wo du zumindest im Abwägungsprozess immer natürlich den klassischen Test vorziehen würdest. Oder in der, oder ist es jetzt so in der Situation speziell und besonders?
Also ich finde, wie gesagt, ich finde das Format geeignet. Du kannst mit einem Test nicht herausfinden, ob die Person dieses, also es geht ja nicht darum, Intelligenz zu testen. Es geht darum, sind das verantwortungsvolle Personen, die in deren Zukunft, in deren Hände man diese Ressourcen legen will und ist das im Sinne der Menschheit praktisch, ja oder nein? Und das kannst du nur im Gespräch mit Leuten herausfinden und nur wenn du sie beobachtest, wie sie diskutieren. Aber es führt natürlich auch dazu, dass es schon relativ subjektiv ist und schwer reproduzierbar, überschaubar. Also wahrscheinlich könnte man exakt dieselbe Performance auf verschiedenen Seminaren machen und würde verschiedene Ergebnisse rausbekommen. Das finde ich als wissenschaftlich veranlagte Personen finde ich das immer irgendwie unbefriedigend, aber ich glaube, es lässt sich tatsächlich auch nicht ändern. Hm.
Ja, das wäre sonst auch meine Frage gewesen. Was wäre denn ein Ansatz, wie man es gelöst bekommt, um das in den Griff zu bekommen? Aber da würde mir ansonsten auch nichts einfallen. Ja. Ja, das ist halt, das heißt, du bereitest dich quasi jetzt vor, gedanklich auf einmal auf einen Vortrag, wie lang muss der sein?
7 Minuten.
7 Minuten.
Und der darf kein bisschen länger sein.
Da ist ja schon die erste für dich sehr natürliche Hürde des Scheiterns.
Ich plane halt auch mit 5. Ich plane ganz strikt auf 5, weil ich halt weiß, wenn ich unterbrochen werde, ist das und praktisch mittendrin aufhören muss, das wäre die Vollkatastrophe. Hm.
Ja, aber der Vortrag wird ja beendet, also warum solltest du unterbrochen werden? Oder kann das passieren, dass du...
Nein, wenn die 7 Minuten rum sind, wird man unterbrochen, dann darf man nicht weiterreden.
Ach so, das meinst du. Ich dachte, dass man während des Vortrags schon, dass Teilnehmer gegebenenfalls sagen, entschuldigen Sie, können Sie das nochmal kurz...
Das kann nicht passieren.
Das kann nicht passieren, okay. Das wäre ja auch echt echt übel. Und dann, wie lange geht die Diskussionsrunde?
13 Minuten.
Okay. Und die musst du dann einleiten quasi auch?
Einleiten und moderieren.
Und die leitest du dann ein über deinen Vortrag an sich schon mit deinem Ende quasi insgesamt?
Ich lasse wieder einen Lösungsvorschlag diskutieren.
Okay.
Ob sie ihn gut finden, ob sie ihn ablehnen, ob sie ihn verbessern können vielleicht.
Und hast du dir auch schon so einen guten Übergang überlegt, wenn sich da jetzt erstmal keiner der Diskussion...
Das wird definitiv passieren, weil die wollen ja auch alle sich zeigen.
Okay, stimmt. Und es ist ein gutes Thema. Und es ist gibt eine gute Diskrepanz. Es ist nicht so natürlich, auf welche Seite man sich
schlägt. Und es ist nicht eindeutig eben. Es ist auch gerade dieses Thema, wie praktisch die, in welche Zwickmühle uns die Technologie dort bringt, ist ja auch ein Stück weit ein Spannungsfeld, in dem sogar ich irgendwie gefangen bin. Also auch ich will ja überhaupt nicht, ich finde es ja den Gedanken, also ich möchte es auf keinen Fall, dass der Staat irgendwie sagen muss, ja, also du darfst dein Kind nicht abtreiben, wenn es die und die Diagnose hat, so Abtreibungsverbote, das finde ich ja genauso furchtbar, das will ich ja auch nicht. Und gleichzeitig ist man immer in diesem Spannungsfeld aus Feminismus einerseits und Anti-Ableismus andererseits, wenn man tatsächlich hier die komplett freie Wahl allen lässt und gar nicht eingreift, wird das dazu führen, dass die Anzahl der Autismus, also der AutistInnen über die Jahrzehnte dramatisch sinkt. Und auch das können wir nicht mit angucken. Also es ist ja wirklich ein Spannungsfeld. Ich lasse das ja gar nicht mal nur diskutieren, um eine gute Diskussion zu haben. Ich bin wirklich drauf gespannt, ob irgendwer eine Lösung hat, die vielleicht besser ist als meine. Aber
ich bin sehr gespannt und sehr aufgeregt.
Ja, ich auch.
Andererseits tut es gut, jetzt irgendwo auch zeitlich einen Horizont zu wissen, wo man dann auch mal wieder weiß, wo man steht. Sprich, kriegen wir das so alles gewuppt, ja oder nein? Und wenn nein, was sind dann unsere nächsten Schritte? Auch das spielt ja eine ganz große Rolle. Es ist alles sehr wirbelig und wuselig bei uns, ne?
Irgendwie ja. So
ein bisschen weiterhin. Du bist nach Zürich, ich gehe jetzt beruflich Richtung nach Hamburg. Das heißt, gut, ist eine gute Nachtzugverbindung, ja. Das ist der Vorteil. Dann kannst du mich also immer mal besuchen oder umgekehrt. Aber das war schon ein wilder Ritt jetzt so die letzten Wochen und Monate, stimmt. Der ja dann noch von einem globalen Trompeten begleitet ja, wurde, die einem ja nur noch, ich bin halt auch oft damit belegen, ich weiß gar nicht, wie du das beurteilst, ob wir überhaupt im Podcast noch über Trump und Co., ob wir das überhaupt thematisieren sollten, weil ich glaube, das ist würde diesen, es gibt diesem Podcast vermutlich nichts. Nichts, was andere nicht auch schon haben.
Vermutlich ist es vor allem, ich mag ja nicht dieses gegen, hier, da können wir doch eh nichts machen, so. Aber das ist ja wirklich eine Entwicklung, gegen die wir jetzt gerade mit dem, was wir haben und in dem Entwicklungsstadium, in dem ich auch jetzt gerade bin, machtlos sind. Ziemlich. Also es ist wirklich etwas, wo ich keine Idee habe, wie ich darauf Einfluss nehmen soll. Und ich bin immer der Meinung, man kann auf viel, viel, viel mehr Dinge Einfluss nehmen, als Menschen denken. Ich bin fest der Überzeugung, wir können auf die Wasserkrise Einfluss nehmen. Wir können auch noch auf die politische Entwicklung in Deutschland Einfluss nehmen. Wir können auf zunehmende Wissenschaftsfeindlichkeit Einfluss nehmen. Das sind alles Dinge, wo ich mir zutraue, nochmal wirklich entscheidend was zu verändern.
Klimakrise hast du nicht genannt. Warum?
Warum? Ich glaube, dass wir vielleicht die Klimakrise verlangsamen können. Aber auch da muss ich sagen, mir fehlt momentan die Perspektive, wie, also ich sehe keine gesellschaftliche Kraft in Deutschland, die kraftvoll genug ist, tatsächlich eine Veränderung einzuleiten, so disruptiv und so radikal, wie wir sie bräuchten, um die 1,5 Grad zum Beispiel noch zu erreichen. Ja, also wirklich Klimaneutralität dann nicht bis 2045, sondern bis 2035 oder 2040 und sofortige Abschaltung von Kohlekraftwerken auf der Stelle, deutliche Verknappung der CO2-Zertifikate weltweit und auch das Forcieren durchaus von negativen Emissionen, also von Ideen, CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszuholen. Dafür braucht es enorme Mengen an erneuerbaren Energien und eine Agrarwende, wo sich mal jemand hinstellen müsste und aussprechen müsste aus der höchsten politischen Riege: Wir müssen in Deutschland die Tierbestände reduzieren. Wir müssen weniger Tiere halten und wir brauchen eigentlich einen Plan, wie die Tierbestände Jahr für Jahr sinken und wie wir am Ende ohne Tierhaltung leben können. Das müsste eigentlich mal jemand in der Politik aussprechen, dass das die Agrarwende ist.
Das wirst du nicht erleben.
So, das meine ich ja.
Das wirst du nicht erleben. Nicht bei dem von mir sehr geschätzten politischen System, welches grundsätzlich immer ja erstmal nur auf die Auswirkungen auf 4 Jahre gedacht
ist. So, das meine ich.
Da wird es noch viele Regierungen geben, die sagen, wir kriegen noch die 4 Jahre, wo es A, entweder andere Baustellen gibt. Ich meine, auch das muss man ja sagen. Man kann ja auf dieses auf die Ampel viel schimpfen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass das A, eine sehr einfache Zeit gewesen ist und B, dass sie trotzdem nicht auch vieles gut hingekriegt
Klar. haben. Klar, ja. So Energie läuft es ganz gut. Verkehr läuft nicht besonders gut, aber das wird von alleine passieren, bin ich mir ziemlich sicher. Aber Agrar zum Beispiel, also ich mir da angucke, dass weltweit ja immer noch der Fleischkonsum steigt. Und das ist ein riesiger Klimakiller, ja. Also die Landflächen an Regenwäldern, die wir brauchen, was wir mit diesen Flächen machen könnten, wenn wir die renaturieren könnten, auf denen wir Futter anbauen oder auf denen wir halt Weidefläche brauchen für Tiere, wenn wir die alle nutzen könnten und renaturieren könnten, sowohl die Moore, aber auch die Regenwälder beispielsweise, was da an Kohlenstoff gebunden werden könnte, das ist ja enorm. Dann die ganzen Methanemissionen durch die Tiere, die gehalten werden. Und letztlich ja, ganz abgesehen vom Klimathema, auch wirklich einfach dieser moralische Abgrund der Tierhaltung, den es ja doch gibt, wenn man sich mal anschaut, was dort mit den Tieren passiert. Das sind alles Aspekte, wo ich sagen müsste, wir müssten auf ein völliges Ende der Tierhaltung, so wie wir sie haben, industriell hinarbeiten. Und in der Politik traut sich ja nicht mal jemand, bei anderen Dingen gibt es ja zumindest so lose Absichtserklärungen, ja, wir wollen weniger Kohlekraft, wir wollen weniger dies, aber selbst bei den Grünen kenne ich niemanden, der sich hinstellt und sagt, wir wollen weniger Tierhaltung. Wir wollen, dass die Nutztierbestände in Deutschland
sinken. Ja, das sinken. Ist aber doch logisch. Diese, was meinst du, stell dir diese Forderung vor, was glaubst du, wie viel wie viel Stunden es dauern würde, bis die Springerarmee.
Ja, keine Stunde.
Wie viel Stunden es dauern würde, bis die Springerarmee losgepoltert hat, wer jetzt wem wieder das Schnitzel weg.
Ja, solche Vorschläge muss man doch einfach mal setzen. So, wenn man, so setzt man doch auch Themen. Eigene Themen. So. So verschiebt man doch auch vielleicht auch mal den Diskurs in die andere Richtung. Wenn man Themen setzt, die am Anfang outrageous sind, aber die, wenn man sie immer wieder setzt, dann auch normalisiert werden vielleicht. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Hä?
Flat the zone, but with positive shit.
So ja, genau. Zum Beispiel. So, das ist einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, weshalb ich die Klimakrise dann nicht mit aufgezählt habe. Ich dachte, 2019 war ich sehr überzeugt davon, dass die Klimabewegung, Klimagerechtigkeitsbewegung diese Schlagkraft hat. Die hat sie heute definitiv nicht mehr. Das ist zum Teil auch selbst verschuldet, zum Teil durch andere Entwicklungen, für die sie nichts kann. Deswegen habe ich die Klimakrise da nicht dazu gezählt.
Okay.
So, aber wo ich eigentlich war, das sind die Entwicklungen, die ich aufgezählt habe, sind Entwicklungen, wo ich fest der Überzeugung bin, da kann ich was verändern. Und ich sage ganz ehrlich, bei der politischen Entwicklung in den USA, ja, das wie die USA letztlich zu einem christlichen Iran werden, das ist das, was die Republikaner wollen, das hört man nicht häufig von mir, aber bin ich machtlos. Ich weiß nicht, was ich dort tun soll. Ich weiß nicht, wie ich das verändern oder aufhalten kann. Und ich fürchte, dann ist es tatsächlich das Beste. Also natürlich sollte man nicht kapitulieren. Man muss weiterhin darauf aufmerksam machen. Aber wenn man wirklich an einer Katastrophe für Millionen Menschen einfach gerade nichts ändern kann, dann ist es vermutlich das Beste, sich auf die Dinge zu konzentrieren, auf die man ändern kann. Auch wenn das mir schwerfällt zu sagen, weil
ja. Na, ich natürlich verstehe total,
die
was du
Menschen
meinst.
In den USA, die darunter leiden, mir nicht egal. Aber ich fürchte, ich kann ihnen nicht helfen.
Und du bist ja auch der Gefahr natürlich bewusst, oder wir sind uns der Gefahr natürlich auch bewusst, dass dies ja nichts ist, was hermetisch in den USA abgeriegelt passiert.
Natürlich.
Sondern dass das natürlich auf ganz, ganz vielen Ebenen hier auch Kräften Aufwind gibt, die es auch zunehmend ungemütlicher machen.
Natürlich.
Ja. Was dazu ja auch geführt hat, dass wir letztendlich gesagt haben, irgendwann machen wir, jetzt hätte ich fast gesagt, wir machen die Weidel. Aber es ist ein bisschen schwierig.
Ja. Aber,
dass es uns dann aus mehreren Gründen ja auch in die Schweiz ziehen.
Ja, ich meine, man kann sich in Deutschland, also Deutschland ist kein Ort momentan, um sich eine Zukunft aufzubauen. Man kann hier nicht investieren. Man kann nicht in die eigene Zukunft investieren, weil man nicht weiß, kann ich in 3 Jahren hier noch leben? Man kann sich hier nichts mehr aufbauen, wirklich. Das ist einfach eine Unsicherheit, die ist Gift.
Wollen wir dann vielleicht dann als leichtes Thema so zum Abschluss, wir haben noch so gute 10 Minuten insgesamt, was sind denn so deine Prognosen für die Amtszeit von Friedrich Merz? Gibt es positive? Gibt es mal ganz blöde, nee, ist keine blöde Frage. Gibt es positive Aspekte für dich an Friedrich Merz?
Ich würde nicht mit Definitheit sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er außenpolitisch vielleicht mehr bewegen könnte, als Olaf Scholz bewegt hat. Einfach durch die andere Situation, in der er ist, ja. Dass er ist jetzt in einer Situation, in der wir bezüglich Klimakrise vielleicht in 20, 30 Jahren sind, in der es halt nicht mehr zu leugnen ist, in der es jetzt sein Problem ist, auch in den nächsten 4 Jahren. Es ist jetzt sein Problem, wie er mit dieser sicherheitspolitischen Lage Deutschlands umgeht. So, er kann es nicht mehr aufschieben, sondern selbst innerhalb dieser 4 Jahre ist es jetzt sein Problem. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dazu führt, dass Deutschland auch endlich auf die französischen Vorschläge zum Beispiel für eine viel, viel, viel engere europäische Zusammenhalt, auch eine europäische Verteidigungsunion zum Beispiel eingeht. Wie gesagt, es könnte auch in die entgegengesetzte Richtung kommen, dass er Trump in den Arsch kriegt, aber ich könnte mir beide Szenarien vorstellen, prinzipiell. Das wäre vielleicht eine positive.
Also du glaubst, er bereitet in Frankreich das Feld dafür, dass Le Pen darüber entscheidet in Zukunft, ob wir unter einem nuklearen Schutzschirm sitzen oder nicht?
Um ehrlich zu sein, halte ich die französische Demokratie für deutlich stabiler als die amerikanische.
Und jetzt müssen wir hier schon Abwägungsprozesse der einzelnen Demokratien
und
durchgehen.
Das Ziel wäre ja auch eigentlich, dass das am Ende dann keine französische Entscheidung mehr ist, sondern dass dass diese nuklearen Kapazitäten praktisch dann ganz Europa zur Verfügung stehen, dass die Entscheidung auch auf europäischer Ebene getroffen wird.
Nein, das passiert
nicht. Meinst du?
Nein, das wird nicht passieren.
Weiß nicht.
Nein, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Es wäre, dass das richtig wäre, darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber dass das, das ist ja genau das, das wird der Knackpunkt werden, der vielleicht irgendwann der EU das Genick bricht, dass nationale Interessen doch sehr, sehr häufig im Regelfall, was ja auch durch deren einzelne Gesetze durchaus ja oder das, deren Grundgesetze durchaus vollkommen logisch und legitimiert ist, sich hauptsächlich um die nationalen Belange zu kümmern, was nicht funktioniert bei der Lösung der globalen Schwierigkeiten.
Ich meine, aus Frankreich war das Momentum ja schon einmal da. So, wenn man zurückguckt, was 2017 Macron und Merkel noch vorgeschlagen hat, da war das eine Neugründung der EU mit gemeinsamen Schulden, europäischer Armee, europäischen Finanzminister. Merkel hat es abgewimmelt. So, aber aus Frankreich war das Momentum da. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch Merkel sich jetzt gerade vielleicht denkt, vielleicht war das ein Fehler. Wo stünden wir heute, wenn wir das anders gemacht hätten?
Unmöglich.
Und ich weiß nicht, vielleicht ist heute dann die Bereitschaft dafür da. Nicht aus Überzeugung, aber einfach aus blanker Panik. Hm. Wie gesagt, es muss nicht so kommen. Das ist eine sehr optimistische Einschätzung. Aber wenn du fragst, was könnte man Gutes daran sehen? Vielleicht kommt es so. Und ich glaube auch, dass Merz dem Klimaschutz nicht so viel schaden kann, wie man vielleicht denkt. Weil die Entwicklung sich auch zum großen Teil verselbstständigt haben. Also vieles kann man nicht mehr umkehren. Die grüne Transformation an sich, das Ende der Kohleverstromung, das ist unumkehrbar, aus rein wirtschaftlichen Gründen. So, man kann damit kein Geld mehr verdienen. Und das sind deswegen auch Aspekte, wo ich glaube, dass er dort weniger gefährlich ist, als man denkt. Für brandgefährlich halte ich ihn innenpolitisch und migrationspolitisch. Ich glaube, da gibt es gar nichts Positives dran zu betrachten. Das wird eigentlich haben wir ja praktisch schon die Festung Europa, aber ich glaube, dass wenn es dort tatsächlich zu Zurückweisungen an den Grenzen kommt, dann wird das den Grundstein für ein Grenzregime legen, wo irgendwann an den Grenzen geschossen wird in einigen Jahren.
Mhm. Was glaubst du, ist problematischer, Friedrich Merz als Kanzler oder sein Kabinett?
Ich kenne sein Kabinett ja noch nicht. Ich bin sehr gespannt darauf.
Dobrindt ist safe.
Sicher?
Spahn ist safe. Klöckner als Bundestagspräsidentin scheint relativ, also was heißt safe, aber du kannst ja aus der Namenspool ist ja immer derselbe. Amthor, Klöckner, Spahn, Dobrindt, Linnemann. Such dir das Ministerium
aus. Ja, okay, die sind schlimmer.
Das ist ja der Punkt irgendwie so ein bisschen.
Die sind schlimmer.
Das ist halt auch das, wo ich sage, damit vergrault man halt auch, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial.
Die sind definitiv schlimmer. Und ich glaube ihm nach wie vor kein Wort in Bezug auf die AfD. Das ist auch so. Ich bin mir ganz sicher, dass er bereit ist für eine Minderheitenregierung und irgendwann dann auch eine Regierung selbst. So. Und wenn nicht Merz, dann definitiv Spahn. Ich meine, Spahn hat es ja auch letztlich schon gesagt, mehrmals, wenn man mal genau achtet auf das, was
er sagt. Das könnte der Alternativplan sein, im Falle eines Scheiterns, dass Spahn nachrückt und sagt, wir machen das als Minderheitenregierung.
Ja. Und dann wird es nicht lange dauern, bis die CDU entmachtet ist. Wie es in Österreich passiert ist mit der FPÖ und der ÖVP. Und die beiden Szenarien, die ich letztlich sehe, ich meine, ich glaube nicht, dass CDU und SPD zusammen in der Lage sind, die Probleme wirklich zu lösen, die, wenn man überhaupt davon sprechen möchte, ich bin ja sowieso immer vorsichtig bei diesem Jahr, die und die sozialen Probleme führen hier zum Anstieg des Rechtsextremismus. Es ist auch einfach eine stabile Rechtsextreme, also die deutsche Bevölkerung ist einfach zu einem gewissen Prozentsatz auch rechtsextrem eingestellt. Aber es gibt ja trotzdem, ist ja nachgewiesen, dass die soziale Schere und die Stabilität der Demokratie, dass die miteinander zusammenhängen. So, ich glaube nicht, dass die Regierung in der Lage ist, die sozialen Gräben zu glätten, die dazu geführt haben, dass die AfD jetzt bei über 20% steht, wenn man schaut, wie sie sich aufs Bürgergeld eingeschossen haben und wie wenig sie bereit sind, grundsätzlich zu ändern an der Vermögensverteilung zum Beispiel, dann denke ich auf keinen Fall, die passen eigentlich nicht zusammen. Ja, eigentlich passen die genauso wenig zusammen wie die Ampel, vielleicht noch weniger. Und deswegen sehe ich entweder die Möglichkeit, dass sie tatsächlich die 4 Jahre nicht schaffen, dass sie zerbrechen an irgendeiner Streitfrage, ja, vielleicht Migration, wenn die SPD dort nicht umfällt. Oder dass sie die 4 Jahre durchregieren, aber extrem unbeliebt werden. Hm. Und dass dann entweder nach schon 2 Jahren vielleicht oder spätestens nach 4 Jahren bei der nächsten Bundestagswahl die AfD tatsächlich die CDU überholen könnte. Und dann ist, denke ich, spätestens der Zeitpunkt, ganz konkret die Koffer zu packen und zu schauen, wie man das organisiert. Hm.
Darf ich dich zum Abschluss was fragen?
Ja.
Wenn all diese Tumulte, du hast es ja, im Film wird es ja als der Krieg im Kopf beschrieben, und ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt nochmal so 10 Jahre zurückgeht, dann war ja in diesem Kopf schon ordentlich immer was los.
Ja.
Aber man hat noch nicht vielleicht so diesen tiefen Einblick, diesen ganz tiefen Einblick in der Breite auch ins globale Geschehen. Du hast dich natürlich mit Klimakrise und so beschäftigt, aber ich würde mal sagen, dein politisches Know-how hielt sich da zumindest noch etwas mehr in Grenzen, als es jetzt heute der Fall ist. Was hält dich so aufrecht? Was gibt dir Kraft? Gibt's da Tipps, die du loswerden kannst für Menschen, die denen es vielleicht ähnlich geht wie dir? Wie gehst du da dran? Was sind deine Tipps und Tricks, um so ein bisschen Oberwasser zu bekommen?
Ich weiß nicht, ich glaube einfach an mich. Also es ist gar nicht so, dass ich mich aufheitern kann mit positiven Nachrichten, die passieren, weil klar, es ist schön zu lesen, wenn irgendwo auf der Welt was Positives passiert, aber es ist einfach sehr wenig im Vergleich zu dem Negativen. Das kann man auch durch ein selektives Aufsaugen von positiven Nachrichten, kann man das, also hilft mir das zumindest nicht wirklich. Aber es hilft mir darauf, mir meine eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden, mir klar zu werden, was ich alles verändern kann, wenn ich mich wirklich darauf konzentriere, zu schauen, was wir schon gegen die Wasserkrise gemacht haben, zu schauen, was wir für die Akzeptanz von Neurodivergenz in Deutschland schon geschafft haben. Das sind Dinge, die mir definitiv sehr, sehr helfen. Und ansonsten einfach auch stur bleiben, also fast ein bisschen bei all dem, was passiert, so aus Trotz einfach den Plan, den man sich gefasst hat, zu verfolgen, und diesen konkreten Plan auch zu haben. Ja, also ich weiß jeden Tag, wofür ich was mache. Es ist nie so, dass ich irgendwo bin und nicht weiß, warum ich gerade hier an diesem Ort bin, sondern es hat eigentlich immer einen Grund, der sich wieder zurückverfolgen lässt über mehrere Ebenen auf das Ziel, was ich habe, die Welt besser und gerechter zu machen. Und ich bin maximal pessimistisch beim Blick auf die Welt, aber ich bin optimistisch, oder ich würde es nicht optimistisch nennen, sondern vielleicht eher entschlossen, wenn es um Dinge geht, auf die ich persönlich Einfluss habe. Und ich denke, das können viele Menschen eigentlich sein oder über sich sagen. Also wir sagen mal so, wir haben keinen Einfluss darauf oder wir können das nicht ändern, was willst du machen? Und klar, es gibt Dinge, an denen man tatsächlich nichts ändern kann, aber es sind sehr, sehr wenige, wenn man mal drüber nachdenkt. Auf die allermeisten Dinge haben viele Menschen, auch nicht alle, es ist natürlich eine privilegierte Situation, aber viele Menschen haben auf sehr viel mehr Einfluss, als sie denken. Und ich finde, jeder Mensch sollte sich vielleicht gerade jetzt in der Welt, wie sie jetzt ist, einen Plan machen, überlegen, was kann ich besonders gut, was kann ich für meine Spezies tun und das dann tun.
Ich denke, das ist ein ziemlich perfektes Schlusswort, oder?
Eine Sache muss ich noch erzählen.
Ja.
Und zwar, ich hatte ein Problem diese Woche in Zürich, weil ich hatte keine Socken mehr. Ja.
Was war dein
Problem? Ich hatte keine Socken mehr.
Ja.
Und ich habe ja immer nur eine begrenzte Anzahl von Sachen, die ich mitnehme nach Zürich. Und mir war halt klar, okay, ich habe ein paar Socken zu wenig. Und ich wollte auf keinen Fall waschen. Also habe ich überlegt, wie mache ich das jetzt? Und am Donnerstag war eine Jobmesse an der ETH, wo so verschiedene Unternehmen da waren und sich präsentiert haben und Leute abwerben wollten. Und da war unter anderem die SBB, und du siehst da vielleicht, die SBB hatte an ihrem Werbestand, hatte sie Socken als Werbegeschenke ausgegeben. Und das habe ich gesehen, habe gesagt, mein Problem ist gelöst, ich gehe jetzt zur SBB und rede ein bisschen mit denen und hole mir die SBB Socken. Und dann wusste ich, okay, dann habe ich ein zusätzliches Paar Socken, und dann hat es doch noch gereicht.
Ja.
Ja.
Das heißt, das ist so deine schöne Geschichte zum Abschluss. Wir wollten ja mal positiv enden. Und deine positive Erinnerung.
Ich habe noch ein T-Shirt, eine Tüte und andere Werbegeschenke abgegriffen.
Ja.
Ja.
Das passt ja auch perfekt, während ich parallel dazu quasi in dem Parallelzimmer, wo wir jetzt sitzen, im Dachgeschoss, das ist quasi so der Dachboden, wo wir lagern, wo kistenweise, säckeweise Schals, Zeitungsausschnitte, Wochenendrebellen, Devotionalien und sonst was liegen. Früher war dort die Erinnerungswand.
Ja, hm, stimmt.
Die erste originale Erinnerungswand war da drüben. Aber all die Sachen, da sorgst du jetzt quasi dafür, dass da noch mehr Zeug dazukommt. Ja, super. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, weil du hast ja keinen Dachboden in Zürich.
Nee.
Ja. Könnte also schwierig sein, aber gut, solange sie es auf Socken bezieht.
Passt. Eben, das sind ja nur Kleidungssachen, die kann ich ja in meinen Schrank machen.
Gut, du musst zur Oper, Konferenz wartet.
Mhm.